Es war etwa 3 Uhr nachmittags, ein windiger, regnerischer Januartag. Als Frau Permaneder zur Ecke der Fischergrube gelangt war, bog sie ein und eilte die abschüssige Straße hinunter und in das Haus ihres Bruders. Nach hastigem Klopfen trat sie vom Flur aus in das Comptoir, ließ ihren Blick über die Pulte hin zu dem Fensterplatz des Senators fliegen und machte eine so bittende Kopfbewegung, dass Thomas Buddenbrook unverzüglich die Feder beiseite legte und ihr entgegenging. »Nun?« fragte er, indem er eine Braue emporzog. »Einen Augenblick, Thomas. Etwas Dringendes. Es duldet keinen Aufschub.« Er öffnete ihr die gepolsterte Tür zu seinem Privatbüro, zog sie hinter sich zu, als sie beide eingetreten waren, und sah seine Schwester fragend an. »Tom«, sagte sie mit wankender Stimme und rang die Hände in ihrer Pelzmuff, »du musst es hergeben, vorläufig auslegen. Du musst sie bitte stellen, die Kaution. Wir haben sie nicht. Woher sollten wir jetzt 25.000 Courantmark nehmen? Du wirst sie voll und ganz zurückbekommen. Ach, wohl nur zu bald. Du verstehst? Es ist eingetreten, dass... Kurz, der Prozess ist auf dem Punkte, dass Hagenström sofortige Verhaftung oder eine Kaution von 25.000 Courantmark beantragt hat. Und Weinschenk gibt dir sein Ehrenwort, an Ort und Stelle zu bleiben.« »Ist es wirklich so weit gekommen?« sagte der Senator kopfschüttelnd. »Ja, dahin haben sie es gebracht, die Schurken. Die Elenden!« Und mit einem Aufschluchzen ohnmächtigen Zornes sank Frau Permaneder in den mit Wachstuch überzogenen Sessel, der neben ihr stand. »Und sie werden es noch weiterbringen, Tom. Sie werden es bis ans Ende führen.« »Tony«, sagte er und setzte sich schräg vor den Mahagoni-Schreibtisch, schlug ein Bein über das andere und stützte den Kopf in die Hand. »Sprich aufrichtig. Glaubst du noch an seine Unschuld?« Sie schluchzte ein paar Mal und antwortete dann leise und verzweifelt, »Ach, nein, Tom, wie könnte ich das wohl? Gerade ich, die so viel Böses erleben musste. Ich habe es von Anfang an nicht recht gekonnt, obgleich ich mich so ehrlich bemüht habe. Das Leben, weißt du, macht es einem so furchtbar schwer, an die Unschuld irgendeines Menschen zu glauben. Ach nein, mich haben schon seit langem Zweifel an seinem guten Gewissen gequält. Und Erika selbst? Sie ist irre an ihm geworden. Sie hat es mir mit Weinen gestanden. Irre an ihm geworden durch sein Betragen zu Hause. Wir haben natürlich geschwiegen. Seine Außenseite wurde immer rauer. Und dabei verlangte er immer strenger, dass Erika heiter sein und seine Sorgen zerstreuen sollte und zerschlug Geschirr, wenn sie ernst war. Du weißt nicht, wie es war, wenn er sich spät abends noch stundenlang mit seinen Akten einschloss. Und wenn man klopfte, so hörte man, wie er aufsprang und rief, »Wer ist da? Was ist da?« Sie schwiegen. »Aber möge er doch schuldig sein. Möge er sich doch vergangen haben«, begann Frau Permaneder aufs Neue, und hierbei schwoll ihre Stimme an. »Er hat nicht für seine Tasche gearbeitet, sondern für die der Gesellschaft. Und dann, Herr, du mein Gott, es gibt doch Rücksichten zu beobachten in diesem Leben, Tom. Er hat nun einmal in unsere Familie hineingeheiratet. Er gehört nun einmal zu uns. Man kann einen von uns doch nicht ins Gefängnis sperren, grundgütiger Himmel.« Er zuckte die Achseln. »Du zuckst die Achseln, Tom. Du bist also willens, es zu dulden, es hinzunehmen, dass dieses Geschmeiß sich erfrecht, der Sache die Krone aufzusetzen? Man muss doch irgendetwas tun. Er darf doch nicht verurteilt werden. Du bist doch des Bürgermeisters rechte Hand. Mein Gott, kann der Senat ihn denn nicht sofort begnadigen? Ich will dir sagen, eben, bevor ich zu dir kam, war ich im Begriffe, zu Krämer zu gehen und ihn auf alle Weise anzuflehen, er möge intervenieren, möge in die Sache eingreifen. Er ist Polizeichef.« »Oh Kind, was für Torheiten!« »Torheiten, Tom? Und Erika? Und das Kind?« sagte sie und hob ihm flehend die Muff entgegen, in der ihre beiden Hände steckten. Dann schwieg sie einen Augenblick und ließ die Arme sinken. Ihr Mund verbreiterte sich, ihr Kinn, das sich kraus zusammenzog, geriet in zitternde Bewegung, und während unter ihren gesenkten Lidern zwei große Tränen hervorquollen, fügte sie ganz leise hinzu: »Und ich?« »Oh, Toni, Courage«, sagte der Senator, und gerührt und ergriffen von ihrer Hilflosigkeit rückte er ihr nahe, um ihr tröstend das Haar zurückzustreichen. »Noch ist nicht aller Tage Abend. Noch ist er ja nicht verurteilt. Es kann ja alles gut gehen. Jetzt stelle ich erst einmal die Kaution. Ich sage natürlich nicht Nein dazu. Und dann ist Breslauer ja ein schlauer Mensch.« Sie schüttelte weinend den Kopf. »Nein, Tom, es wird nicht gut gehen. Ich glaube nicht daran. Sie werden ihn verurteilen und einstecken. Und dann kommt eine schwere Zeit für Erika und das Kind und mich. Ihre Mitgift ist nicht mehr da. Sie steckt in der Ausstattung, in den Möbeln und den Bildern. Und beim Verkaufe bekommt man kaum ein Viertel heraus. Und das Gehalt haben wir immer verbraucht. Weinschenk hat nichts zurückgelegt. Wir werden wieder zur Mutter ziehen, wenn sie es erlaubt, bis er wieder auf freiem Fuße ist. Und dann wird es beinahe noch schlimmer, denn wohin dann mit ihm und uns? Wir können einfach auf den Steinen sitzen«, sagte sie schluchzend. »Auf den Steinen?« »Nun ja, das ist eine Redewendung, eine bildliche. Ach nein, es wird nicht gut gehen. Auf mich ist zu vieles herabgekommen. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, aber ich kann nicht mehr hoffen. Nun wird es Erika ergehen, wie es mir mit Grünlich und Permaneder ergangen ist. Aber jetzt kannst du es sehen, jetzt kannst du es aus nächster Nähe beurteilen, wie es ist, wie es kommt, wie es über einen hereinbricht. Kann man nun etwas dafür? Tom, ich bitte dich, kann man nun etwas dafür?« wiederholte sie und nickte ihm trostlos fragend mit großen, tränenvollen Augen zu. »Alles ist fehlgeschlagen und hat sich zum Unglück gewandt, was ich unternommen habe. Und ich habe so gute Absichten gehabt, Gott weiß es. Ich habe immer so innig gewünscht, es zu etwas zu bringen im Leben und ein bisschen Ehre einzulegen. Nun bricht auch dies zusammen. So muss es enden. Das Letzte.« Und an seinen Arm gelehnt, den er besänftigend um sie gelegt hatte, weinte sie über ihr verfehltes Leben, in dem nun die letzten Hoffnungen erloschen waren. Eine Woche später ward Direktor Hugo Weinschenk zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren und einem halben verurteilt und sofort in Haft genommen. Der Andrang zu der Sitzung, welche die Plädoyers gebracht hatte, war sehr groß gewesen, und Rechtsanwalt Dr. Breslauer aus Berlin hatte geredet, wie man niemals einen Menschen hatte reden hören. Der Makler Sigismund Gosch ging wochenlang zischend vor Begeisterung über diese Ironie, dieses Pathos, diese Rührung umher, und Christian Buddenbrook, der ebenfalls zugegen gewesen war, stellte sich im Club hinter einen Tisch, legte ein Paket Zeitungen als Akten vor sich hin und lieferte eine vollendete Kopie des Verteidigers. Übrigens erklärte er zu Hause, die Jurisprudenz sei der schönste Beruf. Ja, das wäre ein Beruf für ihn gewesen. Selbst Staatsanwalt Dr. Hagenström, der ja ein Schöngeist war, tat private Äußerungen, die dahin gingen, dass Breslauers Rede ihm einen wirklichen Genuss bereitet habe. Aber das Talent des berühmten Advokaten hatte nicht gehindert, dass die Juristen der Stadt ihm auf die Schulter geklopft und ihm in aller Bonhomie mitgeteilt hatten, sie ließen sich nichts weismachen. Dann, nachdem die Verkäufe, die nach des Direktors Verschwinden notwendig wurden, beendet waren, begann man in der Stadt, Hugo Weinschenk zu vergessen. Aber die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße bekannten nun donnerstags an der Familientafel, Sofort, beim ersten Anblicke dieses Mannes, hätten sie es ihm an den Augen angesehen, dass mit ihm nicht alles in Ordnung sei, dass sein Charakter voller Makel sein müsse und dass es kein gutes Ende mit ihm nehmen werde. Rücksichten, die nicht lieber außer Acht gelassen zu haben, sie jetzt bedauerten, hätten sie veranlasst, über diese traurige Erkenntnis stillschweigend zu beobachten. 9. Teil. Paul Ehrenberg, dem tapferen Maler, zur Erinnerung an unsere Münchener musikalisch-literarischen Abende. 1. Hinter den beiden Herren, dem alten Dr. Grabow und dem jungen Dr. Langhals, einem Angehörigen der Familie Langhals, der etwa seit einem Jahre in der Stadt praktizierte, trat Senator Buddenbrook aus dem Schlafzimmer der Konsulin in das Frühstückszimmer und schloss die Tür. »Darf ich Sie bitten, meine Herren, auf einen Augenblick«, sagte er und führte sie die Treppe hinauf, über den Korridor und durch die Säulenhalle ins Landschaftszimmer, wo des feuchten und kalten Herbstwetters wegen schon geheizt war. »Meine Spannung wird Ihnen begreiflich sein. Nehmen Sie Platz. Beruhigen Sie mich, wenn es irgend möglich ist.« »Potztausend, mein lieber Senator«, antwortete Dr. Grabow, der sich, das Kinn in der Halsbinde, bequem zurückgelehnt hatte und die Hutkrempe mit beiden Händen gegen seinen Magen gestemmt hielt, während Dr. Langhals, ein untersetzter brünetter Herr mit spitzgeschnittenem Bart, aufrecht stehendem Haar, schönen Augen und einem eitlen Gesichtsausdruck, seinen Zylinder neben sich auf den Teppich gestellt hatte und seine außerordentlich kleinen, schwarz behaarten Hände betrachtete. »Für irgendwelche ernstliche Beunruhigung ist natürlich fürs erste Platterdings keine Ursache vorhanden. Ich bitte Sie, eine Patientin von der verhältnismäßigen Widerstandskraft unserer verehrten Frau Konsulin, meiner treu, als gedienter Ratgeber kenne ich diese Widerstandskraft, für Ihre Jahre wirklich erstaunlich. Was ich Ihnen sage.« »Ja, eben, in Ihren Jahren«, sagte der Senator unruhig und drehte an der langen Spitze seines Schnurrbartes. »Ich sage natürlich nicht, dass Ihre liebe Frau Mutter wird morgen wieder spazieren gehen können«, fuhr Dr. Grabow sanftmütig fort. »Diesen Eindruck wird die Patientin nicht auf Sie gemacht haben, lieber Senator. Es ist ja nicht zu leugnen, dass der Katarrh seit 24 Stunden eine ärgerliche Wendung genommen hat. Der Schüttelfrost gestern Abend gefiel mir nicht recht. Und heute gibt es da nun wahrhaftig ein bisschen Seitenstechen und Kurzluftigkeit. Etwas Fieber ist auch vorhanden. Oh, unbedeutend. Aber es ist Fieber. Kurz, lieber Senator, man muss sich wohl mit der vertrackten Tatsache abfinden, dass die Lunge ein bisschen affiziert ist.« »Lungenentzündung also?«, fragte der Senator und blickte von einem Arzte zum anderen. »Ja, Pneumonia«, sagte Dr. Langhals mit ernster und korrekter Verbeugung. »Allerdings eine kleine, rechtzeitige Lungenentzündung«, antwortete der Hausarzt, »die wir sehr sorgfältig zu lokalisieren trachten müssen.« »Danach ist immerhin Grund zu ernster Besorgnis vorhanden.« Der Senator saß ganz still und sah dem Sprechenden unverwandt ins Gesicht. »Besorgnis? Oh, wir müssen, wie gesagt, darum besorgt sein, die Erkrankung einzuschränken, den Husten zu mildern, dem Fieber zu Leibe zu gehen. Nun, das Chinin wird seine Schuldigkeit tun. Und dann noch eins, lieber Senator. Keine Schreckhaftigkeit den einzelnen Symptomen gegenüber, nicht wahr? Sollte sich die Atemnot ein wenig verstärken, sollte in der Nacht vielleicht etwas Delirium stattfinden oder morgen ein bisschen Auswurf sich einstellen, wissen Sie, so ein rotbräunlicher Auswurf, wenn auch Blut dabei ist, das ist alles durchaus logisch, durchaus zur Sache gehörig, durchaus normal. Bereiten Sie bitte auch unsere liebe, verehrte Madame Permaneder darauf vor, die ja die Pflege mit so viel Hingebung leitet. Apropos, Wie geht es ihr? Ich habe ganz und gar zu fragen vergessen, wie es in den letzten Tagen mit ihrem Magen gewesen ist.
Wie gewöhnlich. Ich weiß nichts Neues. Die Sorge um ihr Befinden tritt ja jetzt naturgemäß etwas zurück.
Versteht sich. Übrigens, mir kommt dabei ein Gedanke. Ihre Frau Schwester hat Ruhe nötig, besonders in der Nacht. Und Mamsell Severin allein dürfte doch wohl nicht ausreichen. Wie wäre es mit einer Pflegerin, lieber Senator? Wir haben da unsere guten katholischen grauen Schwestern, für die Sie immer so wohlwollend eintreten. Die Schwesteroberin wird sich freuen, Ihnen dienen zu können.
Sie halten das also für nötig?
Ich bringe es in Vorschlag. Es ist so angenehm. Die Schwestern sind unschätzbar. Sie wirken mit ihrer Erfahrenheit und Besonnenheit so beruhigend auf die Kranken. Gerade bei diesen Krankheiten, die, wie gesagt, mit einer Reihe von etwas unheimlichen Symptomen verbunden sind. Also, um es zu wiederholen, ruhig Blut, nicht wahr, mein lieber Senator? Übrigens werden wir ja sehen. Wir werden ja sehen. Wir sprechen ja heute Abend noch einmal vor.
Zuversichtlich, sagte Dr. Langhals, nahm seinen Zylinder und erhob sich gleichzeitig mit seinem älteren Kollegen. Aber der Senator blieb noch sitzen. Er war noch nicht fertig, hatte noch eine Frage im Sinne, wollte noch eine Probe machen. »Meine Herren«, sagte er, »ein Wort noch. Mein Bruder Christian ist nervös, kurz, verträgt nicht viel. Raten Sie mir, ihm von der Erkrankung Mitteilung zu machen? Ihm vielleicht die Rückkehr nahezulegen?
Ihr Bruder Christian ist nicht in der Stadt?
Nein, in Hamburg, vorübergehend. In Geschäften, soviel ich weiß.
Dr. Grabow warf seinem Kollegen einen Blick zu.
Dann schüttelte er dem Senator lachend die Hand und sagte, »Also lassen wir ihn ruhig bei seinen Geschäften. Warum ihn unnütz erschrecken? Sollte irgendeine Wendung in dem Befinden eintreten, die seine Anwesenheit wünschenswert macht, sagen wir, um die Patientin zu beruhigen, ihre Stimmung zu heben? Nun, so wird ja immer noch Zeit sein. Immer noch Zeit.«
Während die Herren über Säulenhalle und Korridor zurückgingen und auf dem Treppenabsatz ein Weilchen stehen blieben, sprachen sie über andere Dinge, über Politik, über die Erschütterungen und Umwälzungen des kaum beendeten Krieges.
»Nun, jetzt kommen gute Zeiten, wie, Herr Senator? Geld im Lande und frische Stimmung weit und breit?«
Und der Senator stimmte dem halb und halb bei. Er bestätigte, dass der Ausbruch des Krieges den Verkehr in Getreide von Russland zu großem Aufschwung gebracht habe und erwähnte der großen Dimensionen, die damals Haferimport zum Zwecke der Armeelieferung angenommen habe, aber der Profit habe sich sehr ungleich verteilt. Die Ärzte gingen, und Senator Buddenbrook wandte sich, um noch einmal in das Krankenzimmer zurückzukehren. Er überlegte, was Grabow gesagt hatte. Es hatte so viel Hinterhältiges darin gelegen. Man hatte gefühlt, wie er sich vor einer entschiedenen Äußerung hütete. Das einzige klare Wort war Lungenentzündung gewesen, und dieses Wort wurde nicht tröstlicher dadurch, dass Dr. Langhals es in die Sprache der Wissenschaft übersetzt hatte. Lungenentzündung in den Jahren der Konsulin. Schon, dass es zwei Ärzte waren, die kamen und gingen, gab der Sache einen beunruhigenden Aspekt. Grabow hatte das ganz leicht hin und fast unmerklich arrangiert. Er gedenke, sich über kurz oder lang zur Ruhe zu setzen, hatte er gesagt, und da der junge Langhals berufen sei, seine Praxis zu übernehmen, so mache er, Grabow, sich ein Vergnügen daraus, ihn hier und da schon jetzt heranzuziehen und einzuführen. Als der Senator in das halbdunkle Schlafzimmer trat, war seine Miene munter und seine Haltung energisch. Er war so gewöhnt daran, Sorge und Müdigkeit unter einem Ausdruck von überlegener Sicherheit zu verbergen, dass beim Öffnen der Tür diese Maske beinahe von selbst infolge eines ganz kurzen Willensaktes über sein Gesicht geglitten war. Frau Permaneder saß an dem Himmelbett, dessen Vorhänge zurückgeschlagen waren, und hielt die Hand ihrer Mutter, die von Kissen gestützt den Kopf dem Eintretenden zuwandte und ihm mit ihren hellblauen Augen forschend ins Gesicht sah. Es war ein Blick voll beherrschter Ruhe und von angespannter, unausweichlicher Eindringlichkeit, der, da er ein wenig von der Seite kam, beinahe etwas Lauerndes hatte. Abgesehen von der Blässe der Haut, die auf den Wangen ein paar Flecke von fieberiger Röte hervortreten ließ, zeigte dies Gesicht durchaus keine Mattigkeit und Schwäche. Die alte Dame war sehr aufmerksam bei der Sache, aufmerksamer noch als ihre Umgebung, denn am Ende war sie die zunächst Beteiligte. Sie misstraute dieser Krankheit und war ganz und gar nicht gewillt, sich aufs Ohr zu legen und den Dingen nachgiebig ihren Lauf zu lassen. »Was haben Sie gesagt, Thomas?« fragte sie mit so bestimmter und lebhafter Stimme, dass sich sofort ein heftiger Husten einstellte, den sie mit geschlossenen Lippen zurückzuhalten suchte, der aber hervorbrach und sie zwang, die Hand gegen ihre rechte Seite zu pressen. »Sie haben gesagt«, antwortete der Senator, als der Anfall vorüber war, und streichelte ihre Hand. »Sie haben gesagt, dass unsere gute Mutter in ein paar Tagen wieder auf den Füßen sein wird. Dass du das noch nicht kannst, weißt du. Das liegt daran, dass dieser dumme Husten natürlich die Lunge ein bisschen angegriffen hat. Es ist nicht gerade Lungenentzündung«, sagte er, da er sah, dass ihr Blick noch eindringlicher wurde. »Obgleich ja auch das noch nicht das Ende aller Dinge wäre. Ach, da gibt es Schlimmeres. Kurz, die Lunge ist etwas gereizt, sagen die beiden, und damit mögen sie wohl recht haben. Wo ist denn die Severin?« »Zur Apotheke«, sagte Frau Permaneder. »Seht ihr, die ist schon wieder in der Apotheke. Und du, Toni, siehst aus, als wolltest du jeden Augenblick einschlafen. Nein, das geht nicht länger. Wenn es auch nur für ein paar Tage ist, wir müssen eine Pflegerin hier haben. Meint ihr nicht auch? Wartet, ich lasse jetzt gleich bei meiner grauen Schwesteroberin anfragen, ob eine disponibel ist.« »Thomas«, sagte die Konsulin jetzt mit behutsamer Stimme, um den Hustenreiz nicht wieder zu entfesseln, »glaube mir, du erregst Anstoß mit deiner beständigen Protektion der Katholischen gegenüber den schwarzen Protestantischen. Du hast den einen direkte Vorteile verschafft und tust nichts für die anderen. Ich versichere dich, Pastor Pringsheim hat sich neulich mit deutlichen Worten bei mir darüber beklagt.« »Ja, das nützt ihm gar nichts. Ich bin überzeugt, dass die grauen Schwestern treuer, hingebender, aufopferungsfähiger sind als die Schwarzen. Diese Protestantinnen, das ist nicht das Wahre. Das will sich alles bei erster Gelegenheit verheiraten. Kurzum, sie sind irdisch, egoistisch, ordinär. Die Grauen sind degagierter. Ja, ganz sicher, sie stehen dem Himmel näher. Und gerade weil sie mir Dank schulden, sind sie vorzuziehen. Was ist Schwester Leandra uns nicht gewesen, als Hanno Zahnkrämpfe hatte? Ich will nur hoffen, dass sie frei ist.« Und Schwester Leandra kam. Sie legte still ihre kleine Handtasche, ihren Umhang und die graue Haube ab, die sie über der weißen trug, und ging, während der Rosenkranz, der an ihrem Gürtel hing, leise klapperte, mit sanften und freundlichen Worten und Bewegungen an ihre Arbeit. Sie pflegte die verwöhnte und nicht immer geduldige Kranke Tag und Nacht und zog sich dann stumm und fast beschämt über die menschliche Schwäche, der sie unterlag, zurück, um sich von einer anderen Schwester ablösen zu lassen, zu Hause ein wenig zu schlafen und dann zurückzukehren. Denn die Konsulin verlangte beständigen Dienst an ihrem Bette. Je mehr sich ihr Zustand verschlimmerte, desto mehr wandte sich ihr ganzes Denken, ihr ganzes Interesse ihrer Krankheit zu, die sie mit Furcht und einem offenkundigen, naiven Hass beobachtete. Sie, die ehemalige Weltdame, mit ihrer stillen, natürlichen und dauerhaften Liebe zum Wohlleben und zum Leben überhaupt, hatte ihre letzten Jahre mit Frömmigkeit und Wohltätigkeit erfüllt. Warum? Vielleicht nicht nur aus Pietät gegen ihren verstorbenen Gatten, sondern auch aus dem unbewussten Triebe, den Himmel mit ihrer starken Vitalität zu versöhnen und ihn zu veranlassen, ihr dereinst trotz ihrer zähen Anhänglichkeit an das Leben einen sanften Tod zu vergönnen? Aber sie konnte nicht sanft sterben. Manches schmerzlichen Erlebnisses ungeachtet war ihre Gestalt vollständig ungebeugt und ihr Auge klar geblieben. Sie liebte es, gute Mahlzeiten zu halten, sich vornehm und reich zu kleiden, das Unerfreuliche, was um sie her bestand oder geschah, zu übersehen, zu vertuschen und wohlgefällig an dem hohen Ansehen teilzunehmen, das ihr ältester Sohn sich weit und breit verschafft hatte.